Guten Morgen alle zusammen, liebe Geschwister, hier in der Gemeinde, aber auch im Livestream, hinterm Bildschirm oder hinterm Computer. Und es ist mir eine Freude, unter euch zu sein und auch Gottes Wort weiterzugeben. Ich kann mich daran erinnern, ungefähr vor 2 Monaten hat mich Raphael angefragt, könntest du im April predigen? Er hat mir aber nicht das Thema gesagt. Und für mich war es sehr herausfordernd und ich habe mir sehr viel Zeit genommen. Ich habe mir das Buch Joel mehrere Male angehört und auch mehrere Male durchgelesen, bevor ich mich hingesetzt habe und dieses Buch vorbereitet habe, diese Predigt vorbereitet habe. Und letzte Woche hatten wir von Raphael Forer eine Aufgabe bekommen, dass jeder von uns sich den Joel mal anhören sollte. Ich will jetzt nicht fragen, wer das gemacht hat, aber vielleicht hast du das gemacht und das hilft dir ein bisschen, dann Einblick zu bekommen. Genau, letzte Woche war ich auch nicht da. Ich habe mir auch die Predigt vom Raphael angehört und es war sehr ermutigend, diese kleinen Propheten durchzunehmen. Ich persönlich habe ja eine 3-jährige Bibelschule gemacht. Aber es war schon vor langer Zeit, mal wieder dieses Buch durchzunehmen, Joel. Joel in Deutsch übersetzt heißt, Jahwe ist Gott. Joel, das lesen wir in Vers 1, Kapitel 1, Vers 1, Joel, der Sohn Petheleus, so ungefähr, genau. Nach dem Buch sehen wir, dass Joel auch der Autor war. Okay, er hat also dieses Buch geschrieben. Er war ein Prophet und hat dieses Buch geschrieben. Man weiß nicht ganz genau, wann Joel gelebt hat. Aber sehr wahrscheinlich, also manche vermuten im 9. Jahrhundert vor Christus oder sogar im 5. Jahrhundert vor Christus. Man kann das nicht so ganz einordnen. Wir sehen 4 Kapitel, also nicht so lang wie Hosea. Aber die kann ich nicht alle vorlesen, es ist zu viel. Aber heute werden wir sehr viele Bibelverse lesen im Buch Joel und auch einige andere, die wir hier gemeinsam durchnehmen würden. Ich persönlich, wo ich das Buch studiert habe, ich habe mir auch Predigten angehört. Ich bin überzeugt, dass vieles in Joel noch nicht eingetroffen ist. Vieles noch nicht eingetroffen ist. Das wird in der Zukunft eintreffen. Wir sehen zum Beispiel Joel 2, Vers 26. Ihr könnt ja gern die Bibelverse mitverfolgen. Und ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn, eures Gottes, loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Das war, ich glaube, die Übersetzung der Elberfelder. Die Hoffnung für alle schreibt, nie mehr soll mein Volk verhöhnt werden. Das bedeutet, ab dann wird das Volk nie mehr zu Schanden werden oder verhöhnt werden. Und das ist ja noch nicht passiert. Jerusalem weiterhin wird verhöhnt, wird verfolgt, wird gehasst, wird angegriffen. Gestern, ich weiß nicht, ob ihr das in den Nachrichten gesehen habt, wurde Israel von Iran angegriffen. Wir lesen Vers 27, und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Ich bin überzeugt, dass es in der Zukunft sein wird, wenn Jesus selbst in Israel regieren wird. Oder Joel 4. Die Nationen sollen sich aufmachen und hinaufziehen ins Tal Josaphat, denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsum herzurichten. Jesus wird in der Zukunft die Nationen richten, das wird passieren. Vers 17, und ihr werdet, also Joel 4, Vers 17, und ihr werdet erkennen, dass der Herr, euer Gott, dass ich der Herr, euer Gott bin, der auf Zion wohnt, meinen heiligen Berg. Und Jerusalem wird heilig sein und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Also es werden keine Angriffe mehr gegen Jerusalem passieren. Und der Herr wird mitten unter ihnen wohnen. Das wird in der Zukunft passieren. Aber es gibt auch einige Dinge in Joel, die sind schon passiert. Die sind schon passiert. Ich möchte mit euch einige Punkte durchgehen. Und der erste Punkt, ich nenne das mal als der Titel, Gottes Volk wird bestraft. Und das wegen ihrer Sünden. Weil sie die Götzen angebetet, andere Götzen angebetet haben. Weil sie sich mit anderen Völkern vermischt haben. Sie haben Dinge getan, die Gott missfiel. Also Gottes Volk wurde schon viele Male bestraft. Wir sehen das. Als sie weggeführt wurden nach Babylonien. Aber auch in der Zukunft wird das Volk noch bestraft werden. Joel 1, Vers 1 bis 4 lese ich mal. Das Wort des Herrn, das zu Joel, dem Sohn des Peteus, geschah. Hört dies, ihr Ältesten, und nehmt zu Ohren alle Bewohner des Landes, also alle Bewohner des Landes. Ist solches in euren Tagen geschehen oder in Tagen eurer Väter? Fragt hier Joel. Erzählt euren Kindern davon und eure Kinder ihren Kindern und ihre Kinder der folgenden Generation. Was der Nager übrig gelassen hatte, fraß die Heuschrecke. Und was die Heuschrecke übrig gelassen, fraß der Abfresser. Und was der Abfresser übrig gelassen, fraß die Heuschreckenlarve. Hier geht es um vier verschiedene Heuschreckenarten. Und man hat so das Gefühl, das ist ein Märchen. Ist das wirklich so? Passiert so etwas? Ich habe mich ein bisschen erkundigt. Im Jahr 2021 ist in Afrika mal eine Plage ausgebrochen, eine Heuschreckenplage, die hat mehrere Länder vernichtet. Also da wurde wirklich vieles abgefressen und das ist passiert. Und ich glaube auch, dass es noch in der Zukunft passieren wird. Wir sehen eine Zerstörung in Vers 7. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt. Sie hat ihn völlig abgeschält und hingeworfen. Seine Ranken sind weiß geworden. Vers 9. Speisopfer und Trankopfer sind weggenommen von dem Haus des Herrn. Es trauen die Priester, die Diener des Herrn. Wir sehen hier, es wurde alles vernichtet. Sie haben noch nicht mehr Speisopfer und Trankopfer, weil alles vernichtet wurde. Und wir lesen weiter in Vers 10. Verwüstet ist das Feld, verdorrt der Erdboden. Denn verwüstet ist das Korn, vertrocknet der Most, dahingewelkt das Öl. Vers 11. Steht bestimmt ihr Bauern, heult ihr Winzer, den über den Weizen und über die Gerste, denn die Ernte des Feldes ist zugrunde gegangen. Der Weinstock ist vertrocknet und der Feigenbaum verwelkt. Granatbaum, auch Dattelpalme und Apfelbäume, alle Bäume des Feldes sind vertrocknet. Ja, vertrocknet ist die Freude fern von den Menschenkindern. Was für eine traurige Situation. Israel hat vieles durchgemacht in der Vergangenheit und ich bin überzeugt, dass sie auch vieles in der Zukunft noch durchmachen werden. Weil Gott es ernst meint mit der Sünde. Und weil er sein Volk so sehr lieb hat, tut er das. Wir sehen dann später, dass Gott vergibt. Vielleicht zum Nachdenken für uns persönlich. Uns geht es unglaublich gut hier in Österreich. Nicht nur in Österreich, in Europa. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben zu essen, wir haben Kleidung, wir haben eine Versicherung, wenn wir arbeitslos sind, bekommen wir noch weiterhin Geld. Das gibt es in vielen Ländern nicht. Ist es uns eigentlich bewusst, dass es uns so gut geht? Aber wenn wir die andere Realität sehen, es ist eine Statistik, ich weiß nicht, ob sie wahr ist oder nicht. Man schätzt, dass es ungefähr 0,5% wiedergeborene Christen hier gibt. Wir haben ungefähr 9 Millionen Einwohner. Das sind 45.000 Menschen. Rechnen wir mal vielleicht höher, vielleicht sind es 200.000, die Jesus lieb haben, Jesus nachfolgen. Aber trotz allem sind es noch 8,8 Millionen Menschen, die verloren gehen. Mir ist es manchmal gar nicht so bewusst, weil es uns so gut geht. Menschen gehen verloren. Ewiger Tod. Gottes Volk wird und wurde schon bestraft. Punkt 2. Aufruf zur Buße. Wir lesen das ab Vers 13, Joel 1. Wir lesen, umgürtet euch und klagt ihr Priester. Heult ihr Diener des Altars, kommt übernachtet im Sacktuch, ihr Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankopfer sind dem Herrn eures Gottes entzogen. Heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn, eures Gottes und schreit zum Herrn um Hilfe. Wehe über den Tag, denn nahe ist der Tag des Herrn und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Hier sehen wir, die Juden, die Israeliten kehren um zu Gott. Sie bitten Gott um Vergebung. Ich bin überzeugt, alle oder fast alle haben das schon erlebt, was wir in Johannes 3, Vers 16 bis 21 lesen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der an ihn glaubt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer ist das Licht? Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus vor 2000 Jahren auf diese Welt gesandt. Er starb am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden, auch für die Sünden der Juden. Aber sie haben nicht geglaubt. Er ist auferstanden, er lebt, das haben wir am Ostern gefeiert. Er vergibt uns alle unsere Sünden. Er vergisst sie. Ist das nicht wunderbar? Ich kenne meine Sünden, viele habe ich vergessen, Gott sei Dank. Aber Gott vergibt. Und er tut es auch hier, wir sehen es dann später. Wenn Menschen Buße tun Und die Juden tun hier Buße. Es wird Aufruf gemacht. Klagt ihr Priester, heult ihr Diener des Altars. So sehen wir das in den Versen 13 bis 15. Es geschieht Buße. Das ist der erste Schritt. Gehen wir weiter. Punkt 3. Der Tag des Herrn ist nahe. Das lesen wir in Joel 2. Da lesen wir ab Vers 1. Blast das Horn auf Zion und erhebt das Kriegesschrei auf meinen heiligen Berg. Beben sollen die Einwohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn. Ja, er ist nahe. Also Joel hat das ja ungefähr vor 2800 Jahren vielleicht geschrieben. Ich glaube, und das ist auch so gewesen, die Propheten haben Prophezeiung von Gott bekommen durch Visionen, durch persönliche Gespräche. Und sie wurden sozusagen hineinversetzt in die Zukunft, teilweise. Und deswegen schreibt hier, weil das Joel miterlebt hat, gesehen hat, denn es kommt der Tag des Herrn, ja, er ist nahe. Kann er schreiben. Vers 3, vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und nach ihm eine Wüste. Auch gibt es vor ihm kein Entrinnen. Wie das Rasseln vom Kriegswagen klingt es. Wie über die Gipfel der Berge, wie das Prasseln der Feuerflamme, die Stoppeln verzehrt, sie sind wie ein mächtiges Volk zum Kampf gerüstet. Vor ihm zittern die Völker, alle Gesichter erglühen. Hier sehen wir einen Krieg, einen Angriff auf Israel, so wie ich das hier erkennen darf. Aber Gott hat nicht die Kontrolle verloren und wird die Kontrolle noch nicht verlieren. Wir lesen weiter, Vers 10. Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Hier spricht Joel über Jesus, weil Jesus wiederkommen wird. Und der Herr lässt vor seiner Heeresmacht her, seine Stimme erschallen. Denn sein Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Und wer kann ihn ertragen? Jesus wird mit großer Macht und Herrlichkeit kommen in der Zukunft. Das lesen wir zum Beispiel in Matthäus 24, die Verse 29 bis 30. Hier schreibt, das geht auch um die Zukunft, aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das sehen wir in Joel 2, Vers 10. Vor ihnen erbebt die Erde. Erzittert der Himmel, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Wie die Bibel, wie das alles zusammenpasst, wie ein Puzzle. Vers 30, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Jesus wird wiederkommen. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Erwartest du, dass Jesus wiederkommt? Jesus wird wiederkommen. Wir wissen nicht wann. Es kann bald passieren, es kann morgen passieren, es kann in 100 Jahren passieren. Wir wissen es nicht. Oder Offenbarung 6, Vers 12. Hier geht es um das sechste Siegel. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete und siehe, ein großes Erdbeben entstand und die Sonne wurde schwarz wie ein härrender Sack und der wurde wie Blut. Ich bin überzeugt, ich glaube und hoffe auch, dass wir Christen, die Jesus lieb haben, davor nicht mehr hier sein werden. Dass wir entrückt werden. Wir lesen das in manchen Texten. Zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 17. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Ungewissheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Die Entschlafenen sind die, die schon gestorben sind, so wie meine Mutter vor 2,5 Jahren. Ich werde sie eines Tages wiedersehen im Himmel, weil sie an Jesus geglaubt haben. Wir haben diese Hoffnung. Wenn ein Christ Jesus lieb hat, werden wir ihn wiedersehen. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig blieben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihm entrückt werden in Wolken. Zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander in diesen Worten. Es ist unsere Aufgabe, uns gegenseitig zu trösten. Weil Jesus wird wiederkommen, er wird uns heimholen, bevor er hier auf diese Erde kommt. Wir werden ihm begegnen in den Wolken. Zuerst die gläubigen Toten, so wie es hier steht, und dann wir, die wir an Jesus Christus glauben. Punkt 4. Der Punkt heißt Aufruf zur Umkehr. Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit euren ganzen Herzen. Und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Und zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Also Gott geht es um unser Herz. Nicht das, was im Kopf ist. Sondern es geht Gott immer um unser Herz. Und kehrt um zum Herrn. Also hier spricht er die Juden besonders an. Euren Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Gott ist gnädig und barmherzig. Langsam vor Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Wer weiß, vielleicht wird er umkehren und es sich gereuen lassen und Segen hinter sich zurücklassen. Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Blast das Horn auf Zion, heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag. Wir haben das schon ein bisschen durchgenommen. Umkehr, Buße, versammelt das Volk, heiligt eine Versammlung, bringt die Ältesten zusammen. Versammelt die Kinder und Säuglinge an den Brüsten. Der Bräutigam trete aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Brautgemach. Ganz interessant hier der Vers 16. Erstmal Aufruf zur Umkehr. Vers 30, und zerreißt euer Herz. Buße, innerliche Buße, Umkehr. Und Vers 16, ruft er wem auf? Er ruft die Ältesten auf, er ruft aber auch die Kinder auf, die Familien, die Eltern, die Säuglinge, sogar den Bräutigam, der gerade seine Flittermochen macht mit seiner Frau. Der Bräutigam trete aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Brautgemach. Da habe ich so ein bisschen nachgedacht über das. Gott wünscht sich, dass wir Gemeinschaft haben, hier in der Gemeinde. Und da gehören alle dazu, da gehören die Kinder dazu. Die Säuglinge, die Teenies, das wünscht sich Gott von uns. Für mich, gut, ich bin jetzt mittlerweile 50 Jahre alt, aber es gab diese Frage nicht in meiner Zeit. Jonathan, möchtest du heute in die Gemeinde gehen? Das war was Selbstverständliches. Es war was Selbstverständliches. Es gab keine Frage. Und das habe ich auch nie gefragt, weil diese Frage gab es nie. Und wir sind überrascht manchmal, man kann überrascht sein, was Kinder lernen. Ich kann mich an viele Geschichten im Gottesdienst erinnern, besonders wo ich klein war. Kinder lernen vieles. Sie kriegen auch mit, die beobachten auch. Sie beobachten uns, wie wir mit unseren Ehepartnern umgehen. Sie beobachten uns als Erwachsene. Deswegen ist es so wichtig, bringt eure Kinder, so schreibt es hier, bringt alle, sogar die Säuglinge. Punkt 5. Gottes Gnadenzusage oder vielleicht Gottes Versprechen. Das sehen wir in Joel 2. Und der Herr antwortete und sprach zu seinem Volk. Siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet. Und ich werde euch nicht mehr zu einem Gegenstand der Verhöhnung machen unter den Nationen. Da wird das vorbei sein. Gott wird Most und Öl schenken. Und ich werde den von Norden von euch entfernen und ihn in ein dürres und ödes Land vertreiben. Also es wird einen Angriff vom Norden geben, vom Süden. Seine Vorhut und das vordere Meer und seine Nachhut in das hintere Meer. Und sein Gestank wird aufsteigen und aufsteigen wird seine Verwesungsgeruch, denn groß getan hat er. Also hier auch traurige Situation, was da passieren wird, Grausames. Aber Gott wird richten. Gott wird sein Volk befreien von den Feinden. Das vordere Meer ist das Tote Meer. Könnt ihr nachschauen. Im Osten, im Westen das hintere Meer, das Mittelmeer. Und das ist noch nicht passiert. Das wird in der Zukunft passieren. Wir lesen weiter, Vers 21. Fürchte dich nicht, du Erdboden, juble und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Und das werden die Juden sagen, der Herr hat Großes getan. Er hat uns von den Angriffen des Feindes befreit. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Weideplätze der Steppe. Denn der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag wieder. Gott wird wieder alles wunderbar machen. Wir lesen in Jesaja 35, Vers 1, da sehen wir ja die Weideplätze und die Steppe, die werden wieder aufblühen. Jesaja 35, Vers 1 steht, die Wüste und die Einöde wird sich freuen und die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenfeld. Das wird passieren. Ich habe mir ein Bild hier rausgesucht. Narzissenfeld. Ich kenne mich nicht mit Blumen aus. Mein Vater kennt alle Blumen, aber ich kenne mich damit nicht aus. Aber Narzissen, muss ich nachschauen, was ist das? Sind die Osterglocken. Vielleicht Erinnerung auch auf Jesus. Weist auf Jesus hin. Joel 2, Verse 23 und 24. Und ihr Söhne Zions, jubelt und freut euch in dem Herrn, euren Gott. Denn er gibt euch den Frühregen. Also es kommt wieder Regen. Nach dem Maß der Gerechtigkeit. Und er lässt euch den Regen hinabkommen. Frühregen und Spätregen wie früher. Es gab eine Zeit, es wird eine Zeit geben der Trockenheit. Wir haben das schon erlebt, ich kann mich daran erinnern, 2006 war ich hier in Österreich, da kannte ich euch noch nicht. Da gab es eine Riesentrockenheit, kann ich mich daran erinnern, war alles trocken. Es wird viel schlimmer sein in dieser Zeit. Aber Gott wird wieder Frühregen und Spätregen schenken. Und die Tennen werden voll sein, Getreide sein und die Kelterkufen verschließen von Most und Öl. Gott wird das alles schenken. Wir lesen weiter Vers 25. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und die Heuschreckenlarve und der Nagel gefressen haben. Mein großes Heer, das ich euch gegen euch gesandt habe. Also Gott hat die Heuschrecken gesandt, er wird es aber wieder schenken. Ich vermute mal, dass ein Wunder geschehen wird, dass das vielleicht auf einen Schlag, das weiß ich nicht, ich kann das nicht hundertprozentig sagen, aber Gott wird was Wunderes machen, es wird wieder aufblühen und ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn eures Gottes loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Das haben wir zu Beginn gelesen. Das Volk wird nie mehr zu Schanden werden. Es wird nie mehr verhöhnt werden. Und ihr werdet erkennen, Vers 27, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Wow, was wird Gott schenken? Was wird Gott schenken? Wunderbar wird das sein. Wir lesen weiter in Joel 3, die Verse 5. In Vers 5. Vers 5. Und es wird geschehen. Entschuldigung. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat. Und unter den übrig gebliebenen, die der Herr berufen hat, berufen wird. Ich vermute, dass es das tausendjährige Reich ist, später. Römer 10, die Verse 9 bis 11. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten erweckt hat, so wirst du gerettet. Wenn du glaubst, dass Jesus dich gerettet hat, dann bist du ein Kind Gottes. Denn mit den Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Ist das nicht eine Freude, wenn ein Mensch Jesus annimmt? Oder wenn du es angenommen hast, sag's weiter. Zeugnis, gib weiter. Sprich es aus, auch hier in der Gemeinde. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist etwas für uns jetzt hier. Gott vergibt immer. Immer und immer wieder. Er ist ein gnädiger Gott. Er ist ein gnädiger Gott. Das hat er auch mit Israel getan. Er hat immer wieder vergeben. Immer wieder. Die Israeliten haben sich abgewandt von Gott. Später Buße getan und Gott hat sie wieder angenommen. Und das wird er auch am Ende tun. Sechster Punkt, mein letzter Punkt. Gericht über die Nationen und Wiederherstellung Israels am Tag des Herrn. Das lesen wir im Joel 4. Denn siehe, in jenen Tagen und in jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen sammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israels. Und sie unter den Nationen zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt. Und das ist passiert. Das Volk wurde zerstreut, ist zurückgekommen. Israel wurde gegründet 1947, die ersten kamen zurück 1882. Wir leben also in dieser Zeit. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, aber er wird wiederkommen. Also er wird am Ende im Tal Josaphat, das heißt übrigens, der Herr hat gerichtet, wird die Nation richten. Vers 3, und über mein Volk das Los geworfen haben und einen Jungen gaben sie für ihre Hure und ein Mädchen verkauften sie für Wein und tranken. Ich springe zu Vers 12, ihr könnt das gerne alles nochmal zu Hause durchlesen, euch Gedanken machen, prüfen, das ist ganz wichtig, prüft, was hier vorne gesprochen wurde. Nimmt nicht alles an. Denn die Nationen sollen sich aufmachen und hinaufziehen ins Tal Josaphat. Denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsumher zu richten. Gott wird richten über die Nationen. Die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr brüllt aus Zion, also aus Jerusalem und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen. Und Himmel und Erde erbeben und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Bergfestung für die Söhne Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich euer Herr, euer Gott bin, der in Zion wohnt, meinen heiligen Berg. Und Jerusalem wird heilig sein. Und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Nicht mehr durchziehen. Gott wird in Zion wohnen. Jesus wird in Zion wohnen. Und es wird geschehen an jedem Tag. Da werden die Berge triefen von Most und die Hügel überfließt von Milch. Und alle Bäche Judas werden strömen, voll von Wasser. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen und das Tal Schittim bewässern. Also Israel leidet ja viel auch an Trockenheit. Es gibt ja nur einen Fluss, der Jordan. Aber es wird eine neue Quelle entstehen. Es wird genug Wasser da sein. Schittim bedeutet übrigens, übersetzt, tote Meer. Das tote Meer wird mit frischem Wasser erneuert werden. Oder auch, man kann es auch übersetzen, Akazienbäume. Und ganz interessant, im Toten Meer gibt es Akazienbäume. Ich war noch nie in Israel. Mein Wunsch ist, dorthin zu gehen eines Tages. Aber interessant. Wir lesen weiter, Vers 19. Ägypten wird zur Öde und Edom zu einer öden Wüste werden, wegen der Gewalttat an den Söhnen Juda, weil sie in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. Also Gott wird bestrafen. Aber Juda soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Generation zu Generation. Und ich werde ihr Blut ungestraft lassen, das ich bisher nicht ungestraft ließ. Und der Herr wohnt im Zion. So endet Joel 4. Leute, Jesus wird wiederkommen. Jesus wird auf diese Erde wiederkommen. Er wird in Jerusalem wohnen. Vielleicht eine Brücke zu bauen. Bist du bereit? Hast du dein Leben Jesus schon übergeben? Hast du diesen Schritt schon getan? Gott steht mit offenen Armen da und möchte dich umarmen, dich annehmen, so wie du bist. Gott möchte dir deine Sünden vergeben. Ich möchte mit diesem Spruch enden, der hier steht, den ich im Internet gefunden habe, aber der ist passend. Warte nie zu lange mit einer Entscheidung oder mit der wichtigsten Entscheidung deines Lebens. Denn sonst könnte es irgendwann zu spät sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Botschaft verkündigen in dieser Welt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke für dein Wort. Es gibt so viele Dinge, die wir hier noch nicht verstehen im Buch Joel. Aber wir wissen eins, du wirst in großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Danke, dass du vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen bist. Du bist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Du bist aber auch auferstanden, du lebst. Und du wirst uns eines Tages heimholen. Wir werden bei dir sein. Da ist kein Leid, kein Schmerz mehr. Es wird wunderbar sein. Aber wir sehen auch hier im Joel, es werden noch schwierige Zeiten auf uns zukommen. Und auch ganz besonders auf Israel, auf den Juden, auf den Israeliten. Danke, dass wir die Verheißung haben dürfen, dass wir dann bei dir sein werden, wenn wir an dich glauben. Es wird wunderbar sein. Danke für alles. Und ich möchte dich auch bitten, wenn jemand hier in diesem Raum oder vorm Fernseher sich noch nicht für dich entschieden hat, dass er das heute tut, dass er vor dir niederkniet und Vergebung bittet. Das bitte ich dich drum. Amen. Danke vielmals.